NDR Kultur à la carte
mit Katja Weise. Bei mir ist Rosa von Traunheim, der King of Queer. So wurde er in diesem Jahr im Sommer beim Filmfest München gefeiert. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Der bekannteste Filmemacher in Deutschland für schwule Themen, Wegbereiter der politischen Schwulen und Lesbenbewegung, ungeheuer produktiv. Nach wie vor rund 150 Filme hat er gedreht. Er schreibt außerdem Theaterstücke, Gedichte. Ein Roman ist in diesem Jahr erschienen, ein erster. Er malt. Und heute wird er 80 Jahre alt. Wir haben uns vor ein paar Tagen in Berlin getroffen. Rosa von Traunheim, schön, dass du da bist.
Ja, ich bin immer noch da. Ne? Kennst du das von dem Holzmichel? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? Ja, er lebt noch. Er ist noch nicht tot.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, du fühlst dich noch nicht wirklich alt, oder?
Bitte?
Du fühlst dich noch nicht wirklich alt.
Du, das wechselt ab. Also ich meine, ist ja auch Zeit jetzt zu gehen, ne? Mit 80. Ich meine, das ist ja schon zu alt zum Sterben eigentlich.
Du hast schon ganz oft diese Geschichte erzählt von der Wahrsagerin, die dir deinen Tod vorausgesagt hat. Ich glaube, es war Oktober 23. Hat das für dich irgendwie oder löst das bei dir irgendwas aus?
Ja, natürlich. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich meine, endlich ne, ausruhen, schlafen. Ich bin ja immer getrieben, mein ganzes Leben lang produzieren. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Aber mein Freund will, dass ich 100 werde. Insofern muss ich mich ihm unterordnen. Und die Astrologin stirbt dann an dem Tag.
Was hast du heute schon gemacht?
Ich habe 50 Gedichte geschrieben.
50?
50 Gedichte. Ich will zu meinem Geburtstag 80 vorlesen lassen von drei älteren Damen, Musen. Und ich schreibe sehr schnell. Und gestern und vorgestern habe ich in den letzten Tagen zwei Theaterstücke geschrieben. Die Sau von Münster und Abschied. Abschied spielt in der Palliativmedizin.
Und gibt es schon einen Aufführungstermin?
Also das Theater Münster hatte mich angefragt, ob ich für sie was schreibe. Und ich kenne eine Schauspielerin, die Samia Dauernauer. Und die haben mir 5 andere genannt, die da auch mitmachen sollen. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt und dann floss es nur so raus aus mir wie Durchfall.
Écriture automatique haben die Franzosen das mal genannt. Darüber können wir vielleicht noch sprechen.
Automatisches Schreiben, ja. Das ist genau das, was die Surrealisten erfunden haben. Das ist das, was ich mache. Ob ich male oder schreibe, das ist, bin nicht ich, sondern das ist das Unterbewusste. Das ist das Magische in der Kunst.
Mehr über die Magie und die Kunst in dieser Stunde mit Rosa von Traunheim, die wir beginnen mit Walk on the White Side von Lou Reed. Was verbindest du mit dem Song?
Naja, Lou Reed ist so die Warhol-Zeit, ne? Das ist ganz wichtig. Der hat ja über die Superstars auch geschrieben, die ich alle kennengelernt habe, mit denen ich auch teilweise gearbeitet habe. Also New York, eine wunderbare, wichtige Zeit für mich.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Joe never once gave it away. Every everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that passion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Walk on the Wild Side hier bei NDR Kultur à la carte. Rosa von Braunheim ist zu Gast. Dein Leben war auch ein ziemliches Abenteuer und ist es immer noch. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das automatische Schreiben. Ich finde das absolut irrsinnig, wenn du sagst, du hast heute schon 50 Gedichte geschrieben. Und
also nicht ich habe sie geschrieben, sondern es hat mich geschrieben. Ne? Das fließt ja nur so raus. Also ich bin ja nur das Medium.
Was ist das für ein Zustand? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Nö, das ist ganz einfach. Man setzt sich hin und es schreibt. Es schreibt sich sozusagen. Ich korrigiere auch kaum. Also höchstens mal einen Rechtschreibfehler oder sowas. Aber nein, das ist eine schöne Sache.
Und schreibst du in den Rechner oder mit dem
Stift? In den Rechner, ja. Mhm. Aber ich schreibe auch, wenn ich im Café bin oder so, dann mit der Hand. Hab viele Notizblöcke, wo dann Tausende von Gedichten sind. Und schreibe Notizen und wie gesagt Theaterstücke und habe ja den Roman geschrieben Hasen-Pupsi-Loch, der gerade rausgekommen ist bei Martin Schmitz, der viele auch meiner Gedichtsbände und Rosas Rache sind 50 Jahre Tagebücher und Wie wird man reich und berühmt, das ist einer meiner letzten Bücher und dann im Riva Verlag Der große und der kleine Penis, da habe ich die Zeichnungen auch gemacht und ja, es macht Spaß kreativ zu sein, das ist doch das Schönste auf der Welt.
Geht es dir da manchmal auch so, wenn du sagst, es schreibt mich, dass du ganz überrascht bist, was dabei rausgekommen
ja,
ist?
Ja, total überrascht. Vor allen Dingen, wenn ich es wieder lese, ne? Dann bin ich ganz begeistert. Denke, wer hat so was Tolles geschrieben? Und dann mein Freund sagt dann immer, das ist arrogant, sowas sagt man nicht und so. Aber ich glaube, vielen Künstlern geht das, ne? Wenn sie was gemacht haben. Ich vergleiche das immer, also bei meinen Studenten war das so, die waren immer begeistert von ihren ersten Filmen und da dachte ich, das ist wie ein Baby, das kackt, da ist die Kacke dampft und das Baby ist stolz, dass sie was gemacht hat. So ist es bei mir auch.
Du gibst das ja unglaublich gerne weiter. Du hast schon gerade deine Studenten selbst erwähnt. Wie verklickerst du denen, wie das geht? Könnte mir vorstellen, dass sich manche ganz schön schwer tun, damit sich einfach hinzusetzen und zu sagen, es schreibt jetzt aus mir oder ich mache jetzt.
Ja, man muss schnell arbeiten. Also ich habe am Donnerstag mussten sie mit einer Idee kommen, am Freitag war schon Casting, Sonnabend Dreh und Sonntagabend der geschnittene Kurzfilm. Und dadurch, dass sie so schnell arbeiten mussten, sind tolle Sachen rausgekommen. Film ist ja nicht Gedanken in Bilder, sondern Gefühle in Bilder. Und das Wichtige ist eben, dass man bei jeder Szene was fühlt. Und es geht nicht um die Information, Informationen, sondern es geht um die Sinnlichkeit. Und das muss man Leuten, die ein Abitur haben, meistens beibringen, denn die sind ja eher wissenschaftlich erzogen. Und dann musste ich mit ihnen Gefühlsübungen machen, ne? Also, dass ich dann unten in Parterre bei mir war ein S&M-Club und dann habe ich die hingeführt und die Damen haben ihnen dann gezeigt, wie sie die Kunden ans Kreuz nageln, Hoden aufnageln, gynäkologischer Stuhl. Dann sind sie also grün und bleich geworden, mussten noch zu mir hochkommen und schreiben.
Also die Schock bringt es.
Naja, dass sie ein starkes Gefühl kriegen. Nächste Unterrichtsstunde war dann Autopsie in der Charité morgens um 7. Und wie eine Leiche dann zerstückelt wurde, dann war ähnlich ein emotionaler Stock. Das dritte war dann Boxunterricht. Ich sage, ihr müsst euch durchs Leben boxen. Und dann Frauen wie Männer mussten dann boxen. Ja, das hat ihnen Spaß gemacht und ich glaube, das hat auch einiges bewirkt.
Du hast gesagt, Leute, die ein Abitur haben, denen muss man das ja erstmal beibringen. Du hast keins. Würdest du sagen, das ist ein großer Vorteil?
Also für einen Künstler kann das ein Vorteil sein, ne? Ich will das nicht pauschal sagen, aber ich meine, ich bin dreimal sitzen geblieben und noch nicht mal die mittlere Reife, weil ich so verträumt war. Man hielt mich natürlich für doof, aber meine Eltern haben drüber weggesehen. Ich meine, die wussten ja, dass ich nicht ihr Sohn bin. Das haben meine Mutter mir ja erst mit der Jahrtausendwende gesagt. Und da dachten, naja, dann hat er eben doofe Eltern gehabt oder so. Nein, sie haben mich voller Liebe erzogen und haben mich immer unterstützt. Sie haben mich geliebt, ohne mich zu verstehen. Und das, glaube ich, würde mir schwerfallen.
Du hast gerade schon gesagt, du hast das unglaublich spät erst erfahren, um 2000.
Meine Mutter war 94, ist dann mit 98 gestorben. Und danach habe ich dann einen Film gemacht und eine Recherche gemacht über meine Herkunft. Dass ich im Knast in Riga, November 42, geboren bin. Meine biologische Mutter ist ermordet worden ein Jahr nach dem Krieg, wie wir erfahren haben, in der Psychiatrie in Berlin. Da haben wir die Akteneinsicht gekriegt. Und meine zweiten Eltern haben mich dann im Krankenhaus in Riga geklaut am Kriegsende und nach Berlin gebracht, ein wunderbares Leben ermöglicht.
Und du sagst, obwohl du dich ja logischerweise gar nicht daran erinnern kannst, dass die Tatsache, dass du im Gefängnis geboren bist, schon auch irgendwie was mit dem ganzen Leben macht?
Weiß ich nicht, was da unbewusst. Also ich meine, ich war ja ein Baby und wir haben gedreht in dem Raum, in dem gynäkologischen Raum, in dem Knast in Riga. Und ich glaube, das war noch so die alte Einrichtung. Und das war schon gruselig.
Aber auch befreiend?
Nein, ich meine, das ist eine fremde Person. Ich meine, ich habe meine zweiten Eltern sehr geliebt und meine Mutter ist, wie gesagt, ja 98 geworden und die war wunderbar. Ich meine, die hat die letzten 15 Jahre bei mir gewohnt und wenn da ein nackter Mann im Flur war, dann fragte sie, gehören Sie zu meinem Sohn? Die war sehr aufgeschlossen und das war wunderbar mit ihr. Ich vermisse sie sehr und besuche auch noch oft ihr Grab.
Kannst du versuchen zu beschreiben, was die Beziehung so besonders gemacht hat?
Es war eine große Liebe, eine große Zärtlichkeit, also vielleicht so ein Ödipus-Komplex, ich weiß es nicht. Also mein Vater war unheimlich witzig und nett und auch sehr liebevoll, aber ich habe mich sehr fixiert auf meine Mutter. Das hat vielleicht auch mit Schwulsein zu tun, dass Schwule, glaube ich, sich sehr fixieren auf das Weibliche und habe mir dann auch immer Ersatzmütter gesucht. Kluge, tolle, ältere Frauen bis heute, die ich bewundert habe, die zu Freundinnen wurden und mit denen ich auch gedreht habe.
Die auch in dem Roman wieder vorkommen. Wir hören jetzt nochmal Musik, Sunday Morning.
Ah ja, Velvet Underground, natürlich, auch wieder Warhol-Zeit, ne? Die Superstars und New York. Ich war ja von 71 bis 95, habe ich viele, viele Filme in New York gedreht und das war wirklich die produktivste Zeit.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross, not so long.
Velvet Underground mit Sunday Morning. Du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, du bist ja viele Jahre in New York in den USA gewesen. Du bist gegangen, glaube ich, nachdem ja dein erster wirklich großer Erfolg hier rausgekommen ist. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Damals für viel Aufsehen gesorgt, viele Diskussionen. Es war auch letztlich der Anfang einer schwulen Bewegung hier in Deutschland. Warum bist du dann gegangen?
Also ich bin eingeladen worden mit dem Film ins Museum of Modern Art in New York und das war sehr aufregend und dann haben wir den Film auch gezeigt im Gay Firehouse, das war sozusagen ein schwul-lesbisches Zentrum in New York zu der Zeit, denn Stonewall war 1969, also der Beginn sozusagen der schwulen Revolte und dann hat sich sehr schnell eine linke Gruppierung, GLF, Gay Liberation Front, etabliert und es gab dann 1970 den ersten schwulen Marsch und 1971 habe ich den zweiten dann gefilmt, war ich dort und habe dann den Film gezeigt. Und das war auch sehr kontrovers, sehr, sehr. Da wollten einige mich erstechen oder weiß nicht was. Also es wurde auch kontrovers diskutiert. Der Film war halt sehr links und provokativ. Und ja, dann ist die Schwulenbewegung in Amerika ziemlich bürgerlich geworden. Also die ganzen linken Geschichten, die waren dann nicht mehr so gefragt. Und ja, dann kam es zur Kommerzialisierung vom Schwulenleben, sowohl in Amerika wie auch in Deutschland.
Wie findet man da seinen Weg als Filmemacher?
Naja, ich habe ja immer Kulturdokumentation gemacht. Also ich habe das immer beobachtet, sozusagen auch das wunderbare Underground-Theater in New York mit den vielen Superstars, die halt damals waren, die Mieten noch sehr billig. Man hat sich in Kellern eingemietet und hat innerhalb von einer Woche ein Stück produziert und die waren alle sehr lebendig und sehr sinnlich und es gab tausende von Galerien und so. Also die Leute aus der ganzen Welt kamen nach New York, kreative Leute und wenn ich da einen Film gezeigt habe, dann war das eben ein hochkarätiges Publikum. Also ich meine, da war jeder irgendwie auch selber kreativ. Also es war die anregendste Zeit. Das war wunderbar. Und dann, ja, als ich dann 95, glaube ich, 2010 habe ich den letzten Film New York Memories gemacht. Da war New York eben sehr kommerziell, sehr, sehr teuer und die ganzen Underground-Sachen sind verschwunden und es ging nur noch um Kommerz und große, teure Künstler und Modegeschäfte und Coffeeshops, so wie hier in Berlin-Mitte. Also das hat mir dann nicht mehr so gefallen.
Was waren für dich so die wichtigsten Begegnungen?
ja, Begegnungen immer wieder mit neuen, interessanten Leuten. Also ich meine, dadurch, dass ich ja viele Filme gemacht habe, bin ich natürlich, habe ich William Stuart Burroughs zum Beispiel, der Naked Lunch geschrieben hat, den ich sehr verehrt habe, der mich in meiner Pubertät auch sehr beeinflusst hat, genauso wie Jean Genet, also die schwulen Schriftsteller, genau wie die Beat Generation. Allen Ginsberg habe ich interviewt und tolle Leute. Also das hat sozusagen meine Jugend bestimmt und kam natürlich die schreckliche AIDS-Zeit in New York in Anfang der 80er Jahre. 81 war zum ersten Mal, wurde das in der New York Times erwähnt. Und dann haben sich sehr viele in New York eben schnell organisiert im Kampf gegen AIDS, also für Safer Sex und dass Leute sich schützen. Sie haben sich politisiert. Und das habe ich dokumentiert in zwei großen Dokumentationen. Aber es war furchtbar. Das Sterben war furchtbar. Und ich bin dann Ende der 80er ganz erschöpft dann wieder zurück und habe versucht, dann mit den Filmen hier ein bisschen Aufklärung zu machen. Und das war eine sehr tragische, schwierige Zeit.
Es war schwierig, glaube ich, auch insofern, als du auch hier nicht nur auf Verständnis gestoßen bist. Ne? Du hast dich ja sehr stark für Safer Sex eingesetzt damals und das wurde nicht nur positiv.
Nee, bis heute. Gesehen. Bis heute hat man da hat gesagt, ich war ein Moralist und so. Und dann gab es die Sätze wie jeder hat das Recht auf AIDS und so. Es war so wie Corona, diese Corona-Leugner und so. Ich meine, das war sehr schwierig. Ich habe versucht, Leben zu retten. Ich denke, da sind mir auch einige gelungen, aber ich war dann auch sehr aggressiv. Also das muss ich sagen. Das hat mir sicher nicht viele Freunde eingetragen. Das hat ja dann 1991 in der Outing-Kampagne ist das kulminiert, dass ich dann Happe Kerkeling und Biolek geoutet habe. Im heißen Stuhl, wo ich wusste, dass es denen nicht schaden wird, weil sie sehr populär waren. Und das ist auch so gewesen. Aber natürlich dann kam der Zorn von allen Seiten, von den Schwulen. Die mit mir das zusammen eigentlich machen wollten, die sind zurückgeschreckt und ich saß dann alleine da und dachte, ja, ich kann nicht nur so glamourös in den Talkshows auftreten, ich muss auch was tun, einen Stein werfen. Und das habe ich getan und dann wollten die ARD-Fernsehanstalten mich alle boykottieren und so weiter. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ich konnte weitermachen und weiter viele Filme drehen.
Und ich glaube, Alfred Biolek und H.P. Kerkeling, also Biolek lebt ja jetzt gar nicht mehr, haben es dir letztendlich dann auch verziehen?
Ja, die haben sich positiv geäußert nach ein paar Jahren, dass sie sich viel freier fühlen.
Sunrise mit Norah Jones.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I say, I'm sure it's written on
Ich liebe Jazz und ich kann mich noch erinnern, dieses Lied habe ich gehört, als ich, ich weiß nicht, 2007 oder 2008, wir hatten uns ganz kurz kennengelernt, mein Geliebter seit 14, 15 Jahren, Oliver Sechting, den hatte ich mitgenommen nach New York, weil dort die Premiere war beim Festival Meine Mütter, und da wurden wir untergebracht, ein luxuriöses Hotel, und dann am Times Square im Coffeeshop war dann Nora Jones und das war dann unser Lied.
Sagt Rosa von Braunheim hier bei NDR Kultur à la carte. Das heißt, es ist so wie bei allen Menschen. Ne? Bestimmte Musiken sind einfach ganz eng verbunden mit bestimmten Lebenssituationen. Das war auch eine Live-Aufnahme aus New York übrigens.
Wunderbar, ja.
Gehört haben.
Ja. Und jetzt an meinem Geburtstag zum Tee zwischen 15 und 18 Uhr wird eine tolle, tolle russische Jazzsängerin Veronique singen.
Du hast ja schon ganz am Anfang gesagt, Filme sind Gefühle in Bildern. Und trotzdem bist du ja jemand, das ist ja jetzt auch schon deutlich geworden, der einen starken dokumentarischen Ansatz hat. Ich frag mich, wie passt das immer so zusammen? Wie verbindet sich das bei dir?
Man muss natürlich die Bilder umsetzen, dass sie sinnlich erfahrbar sind. Dass man, das ist ja die große Kunst. Ich meine, die Wirklichkeit ist ja sehr breit und das muss man auswählen sozusagen. Das sagte mir auch ein Drehbuchautor, das fand ich sehr, sehr gut. Die große Kunst ist auszuwählen. Wir wählen aus der Wirklichkeit aus, komprimieren das und müssen es so zusammenlegen, dass es eben auch Gefühle auslöst und die Leute ja interessiert, anregt.
Bei deinem letzten Film, der im September jetzt ins Kino gekommen ist, Der letzte Tanz, also
Rex Gildo, der letzte Tanz,
arbeitest du ja auch mit diesen verschiedenen Mitteln, also einmal Dokumentaraufnahmen, dann gibt es Spielszenen, dann gibt es auch ganz viele Interviews. Und es gibt auch einen ganz persönlichen Ansatzpunkt.
Ja, natürlich. Ich meine, Rex Gildo ist ja mehr oder weniger meine Generation, so wie Conny Frobös und so. Und Conny Frobös packt die Badehose ein, habe ich halt als Kind gehört. Und dann hat sie ja später als Teenager mit Rex Gildo viele Filme gemacht. Und das waren natürlich alles seichte Unterhaltungsfilme. Aber Rex Gildo war ein guter Schauspieler. Und als der RBB dann auf mich zukam, ein Dokudrama über sein Leben zu machen, das war der Redakteur Jens Stubenrauch, den ich sehr verehre und der mich sehr unterstützt hat in vielen Arbeiten, war ich begeistert und habe dann eben dieses Dokudrama gemacht. Das heißt, einmal recherchiert über sein Leben, vor allen Dingen auch über seine Homosexualität, die er hier ein Leben lang verborgen hat. Das hatte auch tragisch dann geendet, dass er dann aus dem Fenster gesprungen ist und mit Anfang 60 dann gestorben ist. Das heißt, er hatte nie den Mut, sich zu öffnen und frei zu leben, obwohl die Zeit eigentlich schon es ermöglicht hätte. Aber natürlich am Anfang seiner Karriere, 50er Jahre, bis 1969 war Homosexualität kriminalisiert und sein älterer Freund, Manager, Geliebter, Fred Miklay, der kam noch aus der Nazi-Zeit und war Jagdflieger gewesen und so weiter. Das war unmöglich natürlich, dass er sich geöffnet hätte und die Beziehung geöffnet hätte, nach außen hin oder publik gemacht hätte. Und der Rex wurde dann als Frauenschwarm in Filmen und Schlagern aufgebaut.
Das ist schon ziemlich verrückt, wenn man sich das mal anschaut, weil er hatte seinen größten Hit, Hossa, also Fiesta Mexicana, etwa zu dem Zeitpunkt, als dein Film rauskam, nicht der Homosexuelle. Mhm.
Ja, ja, ich meine, gut, aber da war die Gesellschaft natürlich, das war damals eine Provokation, der Film, und die Gesellschaft war natürlich noch weiter konservativ, und vor allen Dingen die Künstler hatten große Angst, dass sie dann ihre Fans verlieren.
Das Interview ist ja auch ein ganz wichtiges Mittel für dich. Ich meine, wir Journalisten lernen dann auch, wie man das führen soll. Es gibt ganz viele Bücher darüber. Was ist dein Ansatz?
Na, ich habe ja auch Interviewtechnik unterrichtet. Also wichtig ist, dass man eine Nähe herstellt. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel meinem Film Männer, Helden, schwule Nazis, du hast einen Neonazi vor der Kamera, der hat hier mal Eva Braun tätowiert und da Heydrich auf dem anderen Arm und kommt mit seinen Leuten rein und sagt, ich habe schon mal Kameraleute zusammengeschlagen, dann geht es ja nicht um Konfrontation. Ich meine, dann kannst du ja nicht sagen, du scheiß Nazi, warum machst du das, sondern ich muss versuchen, ein menschlich herzustellen etwas und sagen, was ist der Widerspruch? Spruch. Schwul und Nazi, wie kommt das, dass das möglich ist, und wie bist du da aufgewachsen und wie erklärst du das? Also ich meine, in dem Moment, in dem man eine Nähe her schafft und nicht den als Feind sieht und auch nicht aggressiv ist, sondern ein gutes Gefühl herstellt. Das ist oft auch vielleicht eine körperliche, man muss ihn angucken und so. Und ich habe da eine natürliche Neugier und habe natürlich auch über die vielen Interviews gelernt, Interviews zu führen, und krieg sehr viel raus. Also ich frage gern natürlich auch nach dem Sexleben. Und da sagen die Leute.
Ist das ein Öffner? Bitte? Ist das ein Öffner?
Naja, also man muss da vorsichtig sein, und dann, wenn man das Gefühl, also ich meine, schön finde ich das immer im Taxi. Also im Taxi ist man ja dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Und was ich dann aus den Taxifahrern rauskriege innerhalb von kürzester Zeit, ist erstaunlich. Also da freue ich mich immer. Dann hat man so ein Schicksal plötzlich. Das ist dann wieder wie ein Film, ne?
Und daraus entstehen dann manchmal auch Filme?
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe jeden Tag 2, 3 neue Ideen und Leute, die ich kennenlerne, oder immer. Also es ist sehr, sehr spannend. Also Ideen gehen mir nie aus.
Das heißt, du bist doch einfach schon fast zwanghaft neugierig?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich meine, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann frage ich die schon aus. Also dann sind das so viele Fragen, die mich wirklich interessieren.
Wie hast du Amy Winehouse Musik kennengelernt?
Hat mich sehr beeindruckt. Also ich meine, vor allen Dingen jetzt im Nachhinein natürlich das Schicksal, dass sie so früh gestorben ist, und eine große, große Begabung. Und ich meine, diese scheiß Drogen, ich meine, das muss man immer wieder sagen. Ich hatte ja das große Glück, dass ich Angst vor Drogen hatte. Und als ich dann später erfuhr, dass meine Mutter wegen Schizophrenie ermordet wurde, von denselben Ärzten der Euthanasie, die noch ein Jahr nach dem Krieg praktiziert haben, hätte ich damals in den 70er Jahren, eben wie es viele mir anboten, LSD genommen, dann machst du bessere Filme und so. Ich hatte so eine panische Angst vor Drogen. Damals wusste ich nicht warum, aber vielleicht wäre was ausgebrochen, genetisch, und das weiß man nicht.
I Should Care, Amy Winehouse.
Maybe I won't find
Kultur à la carte, I should care, Amy Winehouse war das. Auch das ein Wunsch von Rosa von Braunheim. Du hast gerade gesagt, vor Drogen hast du zum Glück, muss man sagen, immer eine wahnsinnige Angst gehabt. Hat es sonst Situationen gegeben, in denen du Angst hast, also oder mal hattest?
Nee, da habe ich, also ich meine, sonst war ich, glaube ich, immer sehr mutig, sonst hätte ich gar nicht diese Filme machen können. Aber natürlich, Mut hat was mit Angst zu tun, das ist ganz klar. Nee, Gott sei Dank, also Trinken und Rauchen und sowas alles, das war eher, Liebe war für mich wichtiger.
Und du hattest auch immer den Mut, dich dann gegen den Strom zu stellen?
Ja, das fing ja schon sehr früh an, auch mit den 68ern. Ich meine, das war ja so eine Massenbewegung, es war sehr akademisch und wie gesagt, ich habe ja keine akademische Bildung. Mir war das alles ein bisschen überkandidelt und dieser 68er Politsprech, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin natürlich auch zu Demos gegangen und habe mich natürlich auch interessiert und Marx reingelesen und sowas alles. Aber diese Massenbewegung hat mir nicht gefallen, dass alle dann hinterher dasselbe sprachen und dieses, man sagte ja, man darf keine Kunst mehr machen, sondern nur Propaganda und so. Und das fand ich alles furchtbar. Ich habe meine Gedichte weiterhin geschrieben und meine poetischen Zeichnungen gemacht. Also das sind alles so Massenbewegungen. Und dann auch die Schwulenbewegung habe ich ja in dem Sinne initiiert, aber ich wollte nie ein Anführer sein. Ich wollte nie jemand sein, sondern ich war dann auch immer kritisch zu dem, was dann passiert ist.
Du hast mal gesagt, ich bin immer lieber gegen.
Ja, das macht auch mehr Spaß.
Ist Anführen langweilig?
Naja, sich bewundern lassen ist blöd. Also ich bin kein Guru in dem Sinne. Das wäre nicht mein Ding.
Also du möchtest schon aber bewundert werden für deine Kunst? Oder ist das auch das falsche Wort?
Naja, ich bin ja kein Star in dem Sinne. Ich bin weder kommerziell, ich habe das Glück gehabt, dass diese kuriosen, komischen Dinge, die ich gezeichnet, gemalt, gedichtet habe oder gefilmt habe, dass die ein gewisses Publikum gefunden haben und dass es immer wieder Förderer gab, die es mir ermöglicht hat, diese Filme zu machen. Und das war Filmförderung und öffentlich-rechtliche Anstalten. Ich meine, da bin ich sehr, sehr dankbar, besonders mit dem Thema Homosexualität. Ich glaube, bin der am meisten zu dem Thema gefilmt hat. Und da ist natürlich viel zusammengekommen. Da bin ich dankbar, aber ich bin froh, dass ich kein Star bin, der da nun jetzt aus dem Haus rausgeht und dann irgendwelche blöden Fans. Ich meine, das hatte ich immer, am Leben gab es dann irgendwelche Verrückten, die mir dann aufgelauert sind und so. Das ist sehr lästig. Also insofern habe ich da Glück, dass ich in so einer Nische bin.
Du bist heute hier im Studio auch ganz ohne Hut. Also ich hatte mich schon gefragt, was für einen du wohl tragen würdest. Also man könnte sagen, fast inkognito, oder?
Ja, genau. Nein, ich putze mich dann eher auf sozusagen bei irgendwelchen Events, weil das ist ja dann langweilig, diese Pinguine, ne? Die Herren im schwarzen Anzug oder Frack oder so. Und dann habe ich immer gern was Buntes an. Aber das ist dann eher so für die Presse. Und nein, sonst lebe ich mit meiner Schlange, Honey, sehr friedlich und meinem geliebten Olli.
Aber die Schlange ist separiert.
Ja, die ist aber schon mal ausgebüxt. Also dann kam die 2 Monate nicht und dann meinte die Domina unten im S&M-Studio, als sie aufs Klo ging, guckte die raus. Aber ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt.
Also du hast sie auf jeden Fall nicht da befreit.
Nein, nach 2 Monaten kam die wieder, dann war sie hungrig, ne? Und dann kriegte sie ihre Ratten.
Okay, das müssen wir jetzt vielleicht nicht weiter vertiefen. Mich würde noch mal interessieren, welche Kunst war denn nun eigentlich ganz am Anfang? Das umfangreichste Werk sind zweifellos die Filme, zumindest soweit wir das kennen. Gedichte gibt es noch sehr viel mehr. Ich weiß nicht, wie viele Bilder es gibt. Du hast deinen Roman schon erwähnt. Du hast auch hier am Deutschen Theater in Berlin deine Stücke inszeniert. War am Anfang ein Bild, also das Malen, oder war es wirklich auch ein Gedicht?
Ja, Gedichte und Malen. Also ich weiß noch, in der Schule in Frankfurt auf dem Goethe-Gymnasium gab es einen Mitschüler, Marek, einen polnischstämmigen Schüler, der malte. Und malte sehr expressiv und das hat mich sehr begeistert. Und dann habe ich auch wie im Rausch, weiß nicht, 1000 Bilder im Jahr gemalt. Und wir haben uns dann beide beworben dann auf der Kunstschule in Offenbach. Und da war ich zum ersten Mal durchgerasselt, weil ich mich für Grafik beworben hatte und dieses genaue Zeichnen war nicht so mein Ding und für freie Malerei hat das dann eher geklappt und das war sozusagen der Anfang, die Malerei. Und da habe ich dann witzige Sachen gemacht, war auch von der Pop-Art beeinflusst oder so. Das waren lustige Sachen. Aber ich glaube, als Maler oder so hätte ich mir nicht so einen Namen gemacht. Dann mit 1967 kam dann die Gelegenheit, einen Kurzfilm zu machen. Und der wurde gleich gekauft vom hessischen Fernsehen und dann konnte ich einen zweiten machen. Ja, und jetzt sind es 150.
Was ist passiert mit den ganzen Bildern, mit den ganzen Gedichten? Also gibt es irgendwo ein Riesenarchiv?
Ja, ja, ich habe das Archiv hier in der Kinemathek, denen habe ich sehr vieles gegeben. Schwule Museum hat auch ein paar Sachen. Das wird alles gesammelt. Und heute ist es ja sehr schön, dass du auf einer kleinen CD oder so kannst du ja tausende von Skripten und so, ne, zusammenfassen.
Ist es dann auch manchmal so, ich meine, du hast ja eh schon gesagt, es schreibt dich, aber dass du bei bestimmten Texten oder Bildern auch gar nicht mehr weißt, dass du selbst die mal irgendwann, wie dann auch immer?
Na, ich schreibe Tagebuch. Ich schreibe Tagebuch jeden Tag, also einmal handschriftlich und dann eben auch im Computer. Und das lese ich ab und zu gerne. Ich habe ja in meinem Buch Rosas Rache vor 10 Jahren 50 Jahre Tagebücher, Ausschnitte veröffentlicht im Martin Schmitz Verlag. Und das ist so ein Kaleidoskop, auch ein Stück Zeitgeschichte.
Every Time We Say Goodbye von Cole Porter hier mit Chet Baker.
Oh, Chet Baker liebe ich.
Ich auch.
Every time we say goodbye, I die alone. Every time we say goodbye, about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange change from major to minor every time we say when you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye.
Chet Baker mit dieser wunderbaren, engelsgleichen Stimme, ne? Wunderbar, aber auch die scheiß Drogen. Mein Kameramann Jeff Price, mit dem ich über Leben in New York gedreht habe, und Dolly, Lotte und Maria, der hat noch einen Film kurz vor Chet Bakers Tod mit Chet gemacht.
Das war auch Musik aus einem Film mit Chet Baker, Let's Get Lost, hier bei NDR Kultur.
Genau, und das hat der Kameramann von mir, Jeff Price, hat den gedreht.
Rosa von Braunheim, wir haben jetzt an allem so ein bisschen gekratzt, habe ich fast das Gefühl. Das ist immer so, wenn man auf so ein langes und volles und wahnsinnig ereignisreiches Leben zurückschaut. Würdest du sagen, du bist zufrieden?
Oh, das ist ein blödes Wort, zufrieden. Zufrieden wird man ja blöd und doof und dick und dumm. Nein, man muss immer unzufrieden sein und muss, vor allen Dingen ist es bei mir die Unruhe. Die ist manchmal sehr lästig. Ich meine, früher bin ich ja viel um die Welt geflogen oder so, und das mache ich nicht mehr. Ich reise sehr ungern, aber die Unruhe ist da. Also ich arbeite gerne, und das ist eigentlich was Schönes. Und bin auch sehr aufgeschlossen, Menschen kennenzulernen, Schicksale kennenzulernen, was zu lesen. Es ist so toll, gute Bücher zu lesen. Jetzt John Boyne, B-O-Y-N, viele kennen den nicht, aber manche kann sich erinnern noch an Der Junge im gestreiften Pyjama. Der hat ja unendlich viele Bücher geschrieben, und ich finde die alle unheimlich toll. Der war jetzt neulich in Berlin, hat gelesen, ein entzückender älterer Herr, so Mitte 50, glaube ich. Die Bücher liebe ich. Dann könnte ich also endlos Bücher aufzählen, die ich verschlinge. Und das ist ein großes Glück. Und dann natürlich Filme, ne? Immer wieder Filme zu sehen oder Serien auch oder so, die toll sind, die gut sind.
Gibt es denn irgendetwas, was du jetzt nochmal ausprobieren möchtest? Weil du hast deinen Film Die Bettwurst als Musical rausgebracht hier im Sommer. Du hast deinen ersten Roman geschrieben. Du hast inszeniert am Deutschen Theater in Berlin ja jetzt schon zweimal. Was fehlt eigentlich noch? Was möchtest du mal machen?
Na, ich wollte gerne Oper machen, Brumm Brumm, habe ich der Deutschen Oper vorgeschlagen. Das ist eine Geschichte von einem afrikanischen Studenten und einem chinesischen, die sich in Berlin kennenlernen und lieben und jeweils in ihren Landessprachen singen. Und das ist dann leider nicht zustande gekommen, aber das sind eine von vielen Ideen. Ich habe mindestens 20 Projekte, zum Beispiel Kannibalismus interessiert mich wahnsinnig. Habe ein Skript geschrieben, Intelligenz ist essbar.
Warum und, Kannibalismus? Also ich finde es eher ein bisschen abschreckend.
Ja, das finden viele abschreckend, aber ich glaube, wir sind alle irgendwo Kannibalen. Ne? Wir fressen viele auf, auch geistig und so. Es ist, also insofern ist die Geschichte, es gibt ein ganz tolles Buch, ich fraß die Weiße Chinesin. Das ist sozusagen eine Kultur, also in einem Romanform die Kulturgeschichte des Kannibalismus von Urzeiten bis fast in die Gegenwart oder so. Das hat mich immer fasziniert, würde ich gerne machen oder so. Dann, ach, es gibt so viele Stoffe, die ich gerne machen will. Das nächste ist sehr wahrscheinlich es gibt die Domina, die bei mir im Haus praktiziert hat, die Tina, 20 Jahre an der Peitsche, hat ihre Memoiren geschrieben, bin ich dabei, eine Finanzierung zu kriegen. Dann der einzige Freund Hitlers Jugend in Linz ist ein Projekt, was mich schon lange beschäftigt, einfach die Homoerotik von Hitler. Und gerade in den frühen Jahren dieser Schulabbrecher, der sehr kreativ war, zusammen mit dem August Kubitschek, mit diesem Jugendfreund, die Musik zusammengehört haben, die Theaterstücke gemacht haben, Gedichte, eine Oper versucht haben zu komponieren und so weiter. Und dann aus dieser Kreativität kam dann dieser Teufel. Ne? Interessant, die Psyche von Hitler, der eben immer versucht hat, die Leute total zu vereinnahmen und wie nachher das ganze deutsche Volk. Aber das ist eins von vielen Projekten.
Gibt es eigentlich Ruhe in deinem Leben, außer nachts vielleicht manchmal, wenn du schläfst?
Selbst da, da ich eine Reizblase habe, muss ich sehr oft aufs Klo. Also die Ruhe, die stellt sich eigentlich kaum ein. Komischerweise, es gibt ganz wenig Momente, wo ich Ruhe habe. Ich weiß noch, es gab ein Motel, Highland Gardens in Hollywood, da hatte ich plötzlich Ruhe. Also da war ich öfter und dann guckst du auf den Pool und mit Bananenbäumen und Palmen und dann plötzlich konnte ich durchatmen, mit meinem kleinen roten Fahrrad dann über den Hollywood Boulevard fahren, in die Buchhandlungen stöbern, die Villen der alten Stars gucken oder so. Da war plötzlich ein Moment der Ruhe, aber das waren wenig Glücksmomente.
Das heißt, jetzt mal so ganz direkt gefragt, selbst neben dem Klo liegt noch Zettel und Stift?
Nein, das nicht. Aber ich stehe dann auf und notiere mir dann schon Sachen, wenn ich an was arbeite. Aber ja, nein, das Leben ist schön. Das Leben ist wunderbar vor allen Dingen. Ich meine, dass ich mit meinem Geliebten Oliver, dass der mich so mag, das ist ja ein großes, großes Glück. Also ich bin ihm da sehr dankbar.
Ihr feiert heute auch zusammen Geburtstag.
Wir feiern heute zusammen Geburtstag, genau, ja. Er hat mir was geschenkt, das war dann groß verpackt oder so und ich wusste nicht, dass es Geschenk ist und das wollte ich auf den Schrank stellen. Das ist aber hinter den Schrank gefallen. Jetzt ist das Geburtstagsgeschenk hinter dem Schrank und man kann das erst wieder vorholen, wenn man den Schrank abbaut.
Das heißt, es gibt nichts zum Geburtstag?
Das weiß ich nicht, ob er sich jetzt was anderes ausgedacht hat, aber das ist ja schön, wenn ein Geschenk hinter dem Schrank, ne, da kann man ja dann drauf warten.
Und du hast vorhin schon gesagt, es gibt am Nachmittag dann auch noch eine bisschen größere Feier.
Genau, zwischen 15 und 18 Uhr heute gibt es eine Teeparty und da werden Freunde von mir 80 Gedichte eben vorlesen und die wunderbare Veronique wird singen und da wird sehr viel los sein, also viele Freunde und Feinde werden erscheinen und ich sitze auf einem Tisch und auf einem Stuhl, also erhöht und winke und lächle und verteile Würmer und Käfer.
Hast du schon Gedanken gemacht über die richtige Kopfbedeckung? Oder?
Ja, ich habe da 3 oder 4 Sachen zur Auswahl. Und das muss ich mal sehen, was da am besten passt.
Alles Gute und viel Spaß auf jeden Fall.
Ja, danke. Und dir auch einen schönen Lebensabend, ne?
Dankeschön. Das war Rosa von Braunheim hier bei NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise. Und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur.